Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Er ist winzig klein, von bloßem Auge nicht zu erkennen, aber versteckt sich mittlerweile überall. Der Mikroplastik findet man in der Natur, in unserem Essen und sogar in Tieren und im menschlichen Körper. Was hat das für Folgen?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau.
Wie gelangt der Mikroplastik in die Umwelt? Wie belastet sind Schweizer Böden und Gewässer? Wie kommt Mikroplastik auf unseren Teller? Und wie schädlich ist er, wenn er sich in unserem Körper ablagert? Was kann man als Einzelne gegen das Mikroplastikproblem machen und an welchen Lösungen forscht die Wissenschaft? Diese Frage klären wir heute mit einer Professorin für Bio-Nanomaterialien, einem Mikrobiologen, der untersucht, ob uns Pilze beim Plastikproblem helfen könnten. Und im Durchblickstudio ist der Professor Bernd Noack von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt in St. Gallen. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Herr Noack, wann haben Sie das erste Mal von Mikroplastik gehört und was ist Ihnen dort durch den Kopf gegangen?
Da gibt es eigentlich nicht einen genauen Zeitpunkt. Das ist so langsam gewachsen. Wir haben uns viel mit Nanopartikeln befasst, also ganz kleine Teile. Mhm. Und dann mehr und mehr hat man gehört, da gibt es jetzt auch noch das neue Problem mit diesen grösseren Partikeln. Und aber irgendwann haben wir dann an der EMPA beschlossen, auch uns dem Thema zu widmen.
Nano-Mikro-Partikel, ich glaube, wenn wir schnell vorne anfangen. Was ist eigentlich Mikroplastik? Was versteht man unter dem und wie entsteht er ganz grundsätzlich?
Unter Mikroplastik bezeichnet man heute Partikel, die kleiner als 5 mm sind und grösser als ein Mikrometer. Mhm. Ein Mikrometer, das ist ein Tausendstel Millimeter. Mhm. Und wenn es dann kleiner werden, dann bezeichnet man es als Nanoplastik.
Kann man schon sagen, was ist das grösste Problem? Der Mikroplastik oder noch kleinere Nanoplastik?
Das kann man heutzutage noch nicht sagen. Da ist die Forschung noch nicht so weit. Es gibt jetzt sehr viel Forschung auch zu dem Nanoplastik. Aber da wissen wir noch viel zu wenig, um zu sehen, ist das jetzt ein grösseres Problem oder ein kleineres Problem. Mhm.
Der Mikroplastik verteilt sich immer mehr auf der Welt, in den verschiedenen Ökosystemen. Wo findet man heute schon Mikroplastik, wo man es eigentlich fast nicht erwarten würde?
Man kann es eigentlich umgekehrt sagen, man findet ihn nie nicht. Es ist überall, von der Arktis, Antarktis, in der Tiefsee, auf den obersten Himalaya-Bergen. Das verteilt sich jetzt global über die Luft, über das Wasser.
Also man kann wirklich sagen, Mikroplastik verseucht fast den ganzen Planeten?
Ja, also zumindest, es ist überall. Ob es eine Verseuchung ist oder einfach nur, dass es dort ist, das ist noch eine andere Frage.
Vielleicht noch in den Fokus auch schnell auf die Schweiz. Bei uns sind wir gleich belastet von Mikroplastik wie andere Teile der Welt oder steht es ein bisschen besser?
Belastung mit Mikroplastik ist häufig verbunden mit der Belastung von Plastikabfall in der Umwelt. Mhm. Und da steht die Schweiz deutlich besser da als viele andere Länder. Deswegen haben wir auch tiefere Mikroplastikmengen in unseren Gewässern und Böden als viele andere Länder.
Mhm. Können wir mal den Prozess durchspielen, sagen wir mal von einem PET-Fläschchen, wo irgendwie weggerührt wird, wo irgendwie in der Natur raus landet. Wie verwandelt sich das PET-Fläschchen, das jeder kennt, nachher zu dem fast unsichtbaren Mikroplastik, das sich auf dem ganzen Globus verteilt?
Das ist der Zerfall von diesen Plastik. Gegenstand, das ist eigentlich einer der wichtigsten Prozesse, wie Mikroplastik entsteht. Eben der Plastik geht in die Umwelt, er verwittert dort, vor allem auch durch die Sonne, auch mechanisch und wird dann so fragmentiert, in kleine Teile zerlegt. Mhm. Das ist eine der Hauptquellen von Mikroplastik in der Umwelt.
Mhm. Kommen wir dann nachher noch dazu, und da gibt es ein paar Überraschungen, was die grossen Quellen sind von Mikroplastik. Wie lange geht denn das, bis so ein PET-Fläschchen sich bis zu so einem kleinen Partikel zersetzt?
Da gibt es eigentlich erstaunlicherweise noch relativ wenig Wissen dazu. Man weiss, früher hat es ja geheißen, Plastik bleibt ewig in der Umwelt. Mhm. Das geht Tausende von Jahren. Mhm. Jetzt hat man gemerkt, ja, währenddem, dass es in der Umwelt ist, dort gleichzeitig nach und nach der Plastik als Mikroplastik wird dort wegfragmentiert.
Mhm. Sie haben vorhin gesagt, der Mikroplastik findet man überall eigentlich auf unserem Planeten. Gibt es einen Bereich, wo man kann sagen kann, der trägt am meisten Schaden davon?
Wahrscheinlich sind das die Böden, weil in den Böden akkumuliert der Mikroplastik. Da kommt jedes Jahr neue dazu, aber nur sehr wenig geht weg. Die höchst belasteten Böden bis jetzt sind in Asien, in gewissen, wo sehr viel Plastik gebraucht wird in der Landwirtschaft. Und dort sind dann die Böden auch extrem mit Mikroplastik belastet, eben weil es jedes Jahr akkumuliert und einfach immer mehr dazukommt.
Zu der Dauer, wie lange es geht, bis so Plastik eigentlich zerfällt. Man hat das immer so im Kopf, ein PET-Fläschchen wie Tausende von Jahren in der Umwelt. Aber wenn man den Mikroplastik heute schon findet, und Plastik gibt es ja noch nicht seit Tausenden von Jahren, das ist irgendwann in den 50er Jahren so in den Massen eigentlich gekommen, so lange kann es dann gleich nicht gehen, bis der Mikroplastik entsteht.
Eben, man merkt das ja auch bei Plastikteilen, die man irgendwo im Garten, so irgendwelche Kinderspielzeuge, durch die Sonnenbestrahlung wird das sehr schnell spröd und dann braucht es relativ wenig. Es braucht einen Tramp drauf und man hat schon tausende von kleinen Teile.
So wie absplittern eigentlich.
Ja, es zerbricht dann und dann wird es immer kleiner. Und es ist in vielen Fällen ist es eben eine Kombination von Sonnenbestrahlungs, UV-Licht, dass der Plastik noch zerstört und dann eine mechanische Belastung, ob jetzt das in einem Fluss ist, wo es da über den Boden gerollt wird, so eine Flasche, ob eben etwas draufsteht, ob es der Wind ist, das macht dann am Schluss der Mikroplastik.
Also muss sich gar nicht etwas komplett zersetzen, sondern es sind einfach ein kleine Stückchen, die von Plastik absplittern und ja, so eigentlich in der
Umwelt.
Häufig
passiert das an der Oberfläche, dass dort wird es vom Sonnenlicht spröd, dann splittert die oberste Fläche ab und dann kommt die nächste Fläche dran. Das heisst, das Plastikteil bleibt lang sichtbar, aber es verliert immer über die ganze Zeit kleine Mikroplastikstückchen.
Jawohl. Bevor wir über die verschiedenen Quellen von Mikroplastik reden möchten, da gibt es nämlich wirklich Erstaunliches. Da noch der Hinweis, alle, die den Durchblick bis jetzt als Podcast gehört haben, können uns neu auch als Video schauen. Ihr findet uns zum Beispiel auf blick.ch oder auf YouTube. Und egal, wo ihr uns mitverfolgt, wir freuen uns wie immer über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Ich habe gelesen, dass in der Schweiz jedes Jahr rund 14'000 Tonnen Plastik in unseren Böden und Gewässern landet. Ein Teil davon verwandelt sich dann eben als Mikroplastik oder sogar noch kleiner Nanoplastik dann. Was sind da die Hauptquellen? Gibt es da nach der Rangliste, von wo kommt am meisten Mikroplastik?
Gut, es gibt jetzt zwei Teile. Eins ist die direkte Freisetzung von Mikroplastik und das andere ist das, was in der Umwelt passiert. Im Moment ist eigentlich, was die Wissenschaft sagt, dass der grösste Teil von Mikroplastik aus dieser Fragmentierung von dem Plastikmüll in der Umwelt entsteht. Der andere wichtige Teil ist eben, wenn es beim Gebrauch vom Produkt schon Abrieb gibt und dann direkt in die Umwelt gelangt. Zum Beispiel beim Waschen von Textilien.
Was passiert denn genau beim Waschen?
Das wären ja die Textilien aus Polyester. Das ist das gleiche Material wie auch die PET-Flaschen, wo beim Waschen die feinsten Faserbruchstückchen ins Abwasser gelangt.
Gibt es da keine Filter in diesen Abwaschmaschinen? Aber in diesen Waschmaschinen sind es natürlich, das will man eigentlich erwarten, dass es nicht einfach so rausgeschwemmt werden kann.
Gut. Wir haben in der Schweiz den Filter und der nennt sich Kläranlage. Und die filtert praktisch alles von dem Mikroplastik raus. In der Schweiz wird der gesamte Klärschlamm verbrannt. Das heisst, eigentlich alles, was ins Abwasser gelangt, ist zumindest in der Schweiz gar kein Problem. Das heisst, wir bräuchten keinen Filter an einer Waschmaschine. Der Filter, der technische Filter von der Kläranlage, der langt sehr gut.
Also ist das Waschen von den Kleidern, gibt es noch weitere Quellen beim Gebrauch von einem Produkt?
Da ist jetzt, wenn man den Gummi auch als Plastik bezeichnet, was heutzutage eigentlich gemacht wird, dann ist der Pneuabrieb, dann wäre das die allerwichtigste Quelle. Rund 95% von allem Mikroplastik wäre dann Gummiabrieb. Und der Gummiabrieb entsteht beim Autofahren und der entsteht direkt in der Umwelt.
Ja. Also da ist man eigentlich direkt oder bei einer Autobahn neben dem Feld, neben dem Wald und der Mikroplastik vom Abrieb, vom Pneu, gelangt direkt in die Umwelt und gemacht wird aber nicht viel dagegen.
Gut, zu einem Teil gelangt er ins Strassenabwasser und zum anderen Teil gelangt er dann direkt auf den Boden. Das heisst, so kann der Mikrogummi auf den Boden und in die Gewässer gelangen. Ein Teil gelangt auch in die Kläranlagen. Gemacht wird da eigentlich schon sehr viel. Das sind die SABAs, wie sie so einfach heissen, Strassenabwasserreinigungsanlagen entlang. Die werden schon seit vielen Jahren entlang von der Autobahnen installiert. Jede Sanierung bedingt, dass auch so eine SABA hingestellt wird. die ist eigentlich nicht dazu da gewesen, um den Mikrogummi, den Mikroplastik rauszuholen, sondern sonstige Schadstoffe, funktioniert aber auch bis zu einem gewissen Grad, um den Gummi zurückzuhalten. Das heisst, es wird eigentlich schon einiges gemacht auf den Autobahnen, aber nicht auf all den kleinen Strassen.
Mhm. Kann man sagen, wo dass es mehr Abrieb gibt von so Mikrogummi, Mikroplastik auf einer Autobahn, wo man schnell fährt, oder eher auf einer Innenrotstrasse, wo man langsamer fährt? Hat das einen Einfluss auf die Geschwindigkeit?
Der Stand vom Wissen ist eigentlich überall dort, wo eine Beschleunigung oder ein Bremsen stattfindet. Mhm. Das heisst, auf einer Autobahn wahrscheinlich eher weniger pro Kilometer, aber dort, wo permanent bremst wird und angefahren wird.
Das ist eigentlich innerorts, in der Innenstadt, wo es am meisten den Abrieb gibt. Dass man es überhaupt weiss, muss man es ja können messen. Können Sie mir mal erklären, wie kann man Mikroplastik messen? Was gibt es da für Methoden? Wie kommen Sie schlussendlich überhaupt zu dem Wissen, das Sie haben?
Gut, einerseits gibt es die ganz einfache Methode, dass man einfach eine Probe nimmt und schaut, was ist alles rot und blau und grün. Und das ist mit grosser Wahrscheinlichkeit Plastik. Das kann im Prinzip jeder machen, aber das ist natürlich nicht sehr wissenschaftlich. Mhm. Was die Wissenschaftler, was man da machen tut, ist, man muss zuerst mal extrahieren, Partikel. Dann hat man haufenweise Partikel und nur einen ganz kleinen Teil davon sind Mikroplastik. Also muss man jetzt irgendwie schaffen, mit aufwendigen Methoden den Plastik vom Rest zu trennen. Wenn man das geschafft hat, dann muss man schauen, welche Plastik habe ich jetzt. Und auch dort gibt es wieder aufwendige Analytikmethoden, um dann zu sehen, ist jetzt das ein Polyethylen oder ist das ein PVC? Mhm. Oder ist es etwas, das wie Plastik aussieht, aber irgendetwas Natürliches ist?
Mhm. Bei Plastik ist ja nicht gleich Plastik. Da gibt es ganz viele sind verschiedene Kategorien. Aber grundsätzlich, wenn man sagen kann, Mikroplastik kann sich in der Natur ansammeln, dann liegt ja die Schlussfolgerung nahe, dass sich Mikroplastik auch kann im menschlichen Körper ablagern kann. Ob das so ist und welche Folgen das für uns Menschen kann haben, über das habe ich mit der Barbara Rothen geredet. Sie ist Professorin für Bio-Nanomaterialien.
Mikroplastikpartikel werden hauptsächlich über Inhalation, Nahrung oder Trinkwasser aufgenommen. Zum Beispiel können Partikel über Trinkwasser aufgenommen werden, wo aus Plastikflaschen ins Wasser gelangen, oder es gibt auch Mikroplastikpartikel aus Verschmutzung im Trinkwasser. Nachher gibt es verschiedene Lebensmittel, wo man weiss, dass die Mikroplastikpartikel können enthalten, wie verschiedene Fischarten im Salz, also zum Beispiel im Meeressalz, aber auch in Muscheln. Und da gibt es auch verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass es Rückstände kann geben von Plastikpartikeln in Lebensmitteln. Nachher die Inhalation ist auch sehr ein wichtiger Aufnahmeweg, wo man realisiert hat, dass da viele Mikroplastikpartikel aufgenommen werden können. Zum Beispiel, wenn man Kleider trägt aus synthetischen Fasern, die können sich abreiben, man kann die inhalieren. Oder wenn man auch in Innenräumen rumläuft, wenn man auf Teppich rumläuft, das gibt ja auch relativ viel Staub, das kann nachher auch je nachdem über die Lungen aufgenommen werden. Und dann gibt es natürlich da, wo wir von außen haben, das sind Mikroplastikpartikel von Abrieb, von Pneus, also wenn die Auto bremsen, dann können sich Mikroplastikpartikel von diesen Pneus ablösen und in die Luft gelangen.
Was kann man machen, um einfach ein bisschen weniger Mikroplastik aufzunehmen?
Natürlich, dann bei der Nahrung können wir uns zum Beispiel entscheiden, dass man nur Wasser aus Glas trinkt oder zum Beispiel Lebensmittel nimmt, die weniger verpackt sind. Ich möchte aber auch hinweisen, dass eben gerade die Lebensmittelverpackungen wichtig sind, dass wir keine Verunreinigungen drin haben oder bakterielle Kontaminationen. Also die Verpackungen sind auch lebenswichtig für uns, dass wir da keine schädlichen Stoffe nachher zu uns nehmen. Also da muss man dann immer ein bisschen abwägen, was ist wichtiger und was nicht.
Kommen wir zu dieser Frage, die die meisten Leute interessiert. Welche Auswirkungen kann Mikroplastik haben im Körper, wenn man den eben über Nahrung oder das Trinkwasser oder über die Atmung aufnimmt?
Eben, wie ich vorher gesagt habe, die meisten Partikel werden ausgeschieden und es ist auch gezeigt worden, dass von Mikroplastikpartikeln, die im Körper bleiben, keine akute Gefahr ausgeht. Also irgendwelche akuten Reaktionen hat man bis jetzt nicht feststellen können. Die langfristige Folge, also wenn sich die Partikel im Körper ansammeln, die weiss man noch nicht. Und das eine Problem ist immer bei der Risikoabschätzung für den Menschen, ist, dass wir nicht nur ein Mikroplastik ausgesetzt sind, sondern man kann gar nicht unterscheiden, von wo das die Effekte wirklich sind, weil wir ganz verschiedene Quellen von Fremdpartikeln ausgesetzt sind. Also das ist das eine Problem in der Risikoabschätzung. Was nachher etwas ist, was wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, das sind Zusatzstoffe, die man in Plastikprodukte gibt, wie zum Beispiel Weichmacher, dass der Kunststoff weniger spröde ist oder auch Material, wo nachher das Plastik vor Licht schützt. Und das sind chemische Substanzen, die sich ablösen vom Mikroplastik und nachher können Effekte im Körper induzieren. Also da muss man wahrscheinlich noch mehr Zeit und Geld jetzt in die Forschung investieren, um herauszufinden, was die Zusatzstoffe im Plastik im Mensch auslösen können.
Sie hat schon vieles gesagt dazu. Trotzdem nimmt es mich noch Wunder, wie sieht denn die aktuelle Studienlage aus? Was ist denn schon gesichert zu wissen und was nicht?
Die meisten Kenntnisse, die wir im Moment haben, kommen aus Tierstudien oder Zellkulturstudien. Und da hat man eben jetzt können zeigen, dass wirklich nur eine ganz geringe Anzahl von den ganz kleinen Partikel können zum Beispiel durch die Darmbarriere translozieren und dort mit dem Immunsystem interagieren oder auch eben in den Lungen, dass dort wirklich nur ganz wenig von den kleinen Partikeln in die Tieflungen kommen und dort auch von Fresszellen aufgenommen werden und im Blut nachher aufgenommen werden. Das weiss man im Moment aus Tierstudien. Was man auch weiss, ist eben, dass grössere Partikel ausgeschieden werden können. Da gibt es eben die Studien, wo man mit Menschen angeschaut hat, was passiert, wenn man grössere Mikroplastikel über die Nahrung aufnimmt und die grösseren Partikel können wieder ausgeschieden werden. Was man auch weiss, ist eben, dass gewisse Zusatzstoffe, die im Plastik sind, können Effekte auslösen. Das hat man in Zellkulturstudien gemacht. Und da sind jetzt sicher auch ganz viele Studien im Moment im Gang in der ganzen Welt, um das auch im Tierversuch nachher zu evaluieren.
Herr Nowak, wir haben gehört, Mikroplastik ist ein Problem in der Umwelt, kann ein Problem vielleicht sein im menschlichen Körper. Wir möchten also im Idealfall weniger Mikroplastik produzieren oder weniger freisetzen. Was gibt es da für Regeln im Alltag, wo vielleicht einfach jeder und jede kann sich darauf achten, damit weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangt?
Grundsätzlich ist das für Mikroplastik sehr schwierig für den Einzelnen, ausser mit dem, wo wir früher noch darüber geredet haben, dass es viele Mikroplastik aus dem Fragmentieren von grossem Plastik entsteht. Das heisst, das Wichtigste, was man machen kann, ist zu schauen, dass nicht irgendwie ein Plastiksack oder eine PET-Flasche in den Umwelt gelangt. Mhm. Wenn man weiss, gewisse von denen können zu Mikroplastik werden. Und das kann jeden Einzelnen beeinflussen.
Mhm. Es gibt ja immer wieder die Produkte, die man davon gehört, zum Beispiel aus der Kosmetikbranche, die zugesetzte Mikroplastik haben. Wissen Sie da etwas darüber, in welchen Produkten man Mikroplastik kann finden, wo man es gar nicht so würde ahnen? Also in Hautcreme oder in Shampoos oder vielleicht in ganz anderen Produktkategorien?
Der Mikroplastik in diesen Kosmetika nennt man primäre Mikroplastik. Der ist völlig anders als der andere, weil der wird so hergestellt und reingetan. Mhm. Jetzt ist hier in der EU ist jetzt da schon ein Verbot von dem Mikroplastik und die Hersteller, die meisten haben eigentlich in den meisten Produkten das relativ schnell können rausnehmen und durch etwas anderes ersetzen. Das heisst, eigentlich ist das Thema vom Mikroplastik in der Kosmetika ist etwas gewesen, das hat sich relativ schnell können lösen und sollte wahrscheinlich auch in der Schweiz zu einem grossen Teil schon umgesetzt worden sein. Mhm.
Aus welchem Grund hat man dann, wenn man es so einfach können ersetzen, überhaupt mal den Mikroplastik rein da am Anfang und wie schädlich ist das gewesen dort?
Das ist rein von der Funktionalität her, von dem der Grund, wieso wir das rein da haben, ist halt der Plastik sehr gut geeignet und ist sehr günstig im Herstellen. Jetzt muss man vielleicht auf irgendwelche mehr naturbasierten Produkte ausweichen, die dann unter Umständen eben teurer sind und vielleicht nicht einmal die gleiche Funktionalität haben.
Mhm, mh. Kann man dann etwas sagen, also die Mikroplastikstückchen in einer Hautcreme oder in einem Shampoo, was hat das für Eigenschaften, die es gut macht für ein Produkt? Was sind die Vorteile überhaupt von dem?
Gut, das hängt jetzt davon ab, wieso man es rein tut. Auch da gibt es ganz verschiedene Probleme, wieso man das rein da hat. Einerseits ist es rein wegen dem Aussehen, so die Flitterpartikel, irgendein Duschgel. Da kann man sich fragen, braucht es das überhaupt?
Dass es ein bisschen glitzert, dass es ein bisschen schön aussieht und am Schluss einfach Marketing, sozusagen.
Ja, das ist nichts, als dass es toll aussieht und vielleicht irgendein Kind das Gefühl hat, oh, Glitzershampoo, ja, mit dem lohne ich mich waschen. Mhm. Das andere ist, dass es zum Beispiel abrasiv ist, dass es leicht die Haut, auch in die oberste Hautschicht kann abschälen, ohne eben, dass es zu hart ist. Mhm. Und auch da muss man jetzt ein neues Material finden, das genau die gleichen Eigenschaften hat, ohne dass es den Rest vom Shampoo beeinflusst. Mhm.
In der Zeit, wo der Mikroplastik zugesetzt worden ist, noch so in der Breite, hat denn die Industrie dort schon gewusst oder vermutet, dass es kann schädlich sein für die Umwelt? Das sagt einem ja auch schon die Intuition, dass es nicht unbedingt das Beste ist, um ins Wasser runterzugehen.
Gut, Plastik hat ja immer als ein komplett inertes Material gelten.
Was heisst inert?
Dass es eigentlich gar nichts macht. Es ist ähnlich wie Glas. Mhm. Es ist einfach ein Material, das ist da, aber es hat keinen weiteren Effekt auf irgendein Lebewesen. Das war lange die Meinung. Mhm. Und erst nach und nach hat man dann gemerkt, ja doch, wenn jetzt der Plastik in ganz kleinen Teilen vorliegt, dann sieht das anders aus. Dann ist auch etwas, ein Material, das eigentlich gar nichts macht, kann plötzlich unter Umständen problematisch werden. Mhm.
Jetzt haben wir viel über Kosmetik geredet. Auch im Essen kann man Mikroplastik vorfinden. Gibt es da gewisse Lebensmittel, die besonders belastet sind? Und was kann man dort achten?
Gut, gemäss meinem Wissensstand ist eigentlich der grösste Teil von Mikroplastik im Essen ist nicht schon im Essen drin, sondern kommt in der Zeit, wo es auf dem Teller ist, über die Luft rein, eigentlich das, was man den ganzen Tag einschnauft, mhm. dass das da auf den Teller runterregnet und dass man es dann auch aufnimmt. Weil Wohnungen überall, auch in dem Studio drin, der Teppich ist wahrscheinlich Polyester, das heisst, wenn man da drüber läuft, produziert man auch wieder Staub, den schnaufen wir ein. Wenn es da das Glas Wasser da regnet, es auch langsam rein.
Das macht einem fast ein bisschen sprachlos, wenn man das so hört, dass man den Mikroplastik eigentlich gar nicht entkommt. Und gerade wenn man auch darüber nachdenkt, dass so viele Lebensmittel auch in Plastik verpackt sind, oder? Ein PET-Fläschchen zum Beispiel, dort hat es nicht besonders viel Mikroplastik drin.
Ja, es gibt viele Messungen auch von Mikroplastik in so Mineralwasser und in anderen Flüssigkeiten. Ein grosses Problem bei all diesen Messungen ist, und viele, die kann man eigentlich gar nicht brauchen, ist die Hintergrundbelastung, eigentlich die Verschmutzung. In dem Moment, wo man die Flasche aufmacht, kommt schon von der Luft wieder etwas rein. Mhm. Die Frage ist, wo hat es jetzt mehr? In der Luft, die man sowieso einschnauft, oder in dieser Probe? Deswegen ist bei sämtlichen Probenahmen von Plastik immer die sogenannte Blindprobe wichtig. Wie viel vom Plastik ist nicht in der Probe drin gewesen, sondern ist erst hinterher, auch bei den ganzen Analytikschritten, wo im Labor wird haufenweise Plastik gebraucht, kann überall auch wieder Plastik reinkommen, dass am Schluss gar nicht im Mineralwasser drin war, sondern irgendwo im Labor reingekommen ist.
Auf irgendeinem Weg, das dann quasi kontaminiert wird, wenn man so will sagen, mit dem Mikroplastik. Lässt sich vereinfacht sagen, dass Glasverpackungen grundsätzlich besser sind als Plastikverpackungen mit Fokus Mikroplastik?
Das ist klar. Aus einer Glasflasche, dort ist der Deckel oben, dort in dieser Dichte drin, dort hat es eine Kunststoffbeschichtung. Ansonsten kann mit einer Glasflasche kein Plastik entstehen. Mhm.
Damit der Mikroplastik gar nicht erst in die Umwelt kommt, sondern besser kann recycelt werden, an dem forscht das Team um den Beat Frey von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Sie suchen aktuell nach Mikroorganismen wie Pilz und Bakterien, die Plastik können abbauen können. Das ist Forschung für die Zukunft.
Wir möchten von der Umwelt Organismen, die auf Plastik wachsen, bei uns ins Labor bringen. Unter künstlichen Bedingungen möchten wir die kultivieren. Wir gehen in die Natur raus, gehen an kalte Regionen, gehen Plastik sammeln. Da ist jetzt zum Beispiel aus Grönland, haben wir relativ viel Plastikmaterial ist dort aus der Fischerei, die wir gefunden haben an Sandbuchten. Wenn wir die Einzelkulturen haben, wenn wir die bestimmt haben, was das für Organismen sind, möchten wir jetzt wissen, können sie Plastik oder Kunststoff abbauen. Wenn sie Plastik oder Kunststoff abbauen können, dann produzieren sie Enzyme. Das sind Stoffe, das scheidet sie aus und die können helfen, den Plastik eigentlich von sehr komplexem Gebilde zu ganz einfachen Grundbausteinen zu erlegen. Da gibt es verschiedene Tests. Wir machen ganz einfache. Zuerst mal, wir schauen einfach Gewichtsverlust. Also ein Bakterium oder ein Pilz geben wir zusammen in eine Lösung, wo ein Plastik vorhanden ist. Und dann schauen wir über die Zeit, haben wir einen Gewichtsverlust oder nicht. Und dann sehen wir, wir finden hier schon gewisse Organismen, die können das Plastiksäckchen abbauen. Das ist ein ganz einfacher Test. Wir schauen aber auch an, zum Beispiel, können Plastikoberflächen besiedeln. Das machen wir unter einem Binokular. In diesem Fall ist es ein Plastiktyp, der relativ einfach besiedelt wird von einem Pilz. Und das ist für uns schon mal ein Indiz, der kann sich vermehren. Und darum unsere Hypothese, dass ein Plastik abbauen kann, die Plastikbindungen geknackt werden. Schlussendlich möchten wir eigentlich noch wissen, was ist jetzt das Potenzial von diesen verschiedenen Organismen, die wir haben. Jetzt haben wir ein Testsystem, das beruht auf einem Fluoreszenzfarbstoff. Das ist ein Farbstoff, den man quasi verlinkt mit dem Polymer, also mit dem Plastik. Wenn die Organismen fähig sind, den Plastik abzubauen oder Bindungen zu knacken, wird der Farbstoff frei und der wird emittiert und der geht an einen Sensor her und der Sensor misst uns dann, wie viel von dem Farbstoff produziert worden ist. Und dann haben wir diejenigen, die machen nichts, gar nichts. Andere haben ganz wenig, können wenig machen und dann hat es diejenigen, die sind sehr produktiv, also die können sehr effizient den Plastik abbauen. Das ist eigentlich unser Test, wo wir am Schluss sagen können, jetzt haben wir quasi haben wir Kandidaten für Organismen, die sind sehr potenziell interessant und die möchten wir weiterverfolgen. Dann tun wir die natürlich dann eingefrieren auch, so in eine Biobank, dass wir es einfach immer wieder zurückgreifen können, weil das sind sehr interessante Organismen.
Was Beat Frey und sein Team machen, das ist Grundlagenforschung, die in Zukunft aber ganz konkrete Anwendungen soll haben.
Es sind eben vor allem die Organismen, die wir zuerst kennen müssen. Sagen wir, jetzt haben wir schon einige potenzielle Organismen. Jetzt gehen wir den Schritt eigentlich, dass man nicht mehr den Organismus braucht, sondern dass man die Enzyme oder die Stoffe könnte charakterisieren. Und wenn wir die kennen, können wir die selber im Labor synthetisieren. Das heisst, wir können die Enzyme können wir ohne den Organismus selber produzieren. Und dann können wir den natürlich relativ grössere Mengen produzieren. So weit sind wir noch nicht. Wir sind immer noch auf einer kleinen Skala. Aber wir möchten auf eine grössere Skala gehen, dass wir die Enzyme, also die plastikabbauenden Stoffe, in grossen Mengen produzieren können. Wenn das uns gelingt, geht man dann den nächsten Schritt. Das wäre dann das ganze Plastik-Enzym-Recycling. Das heisst, wir möchten die Plastikstoffe aus der Umwelt oder die gesammelt werden, dann möchten wir mit diesen Enzymen abbauen, zerlegen von komplexen in einfache Bausteine. Und die einfachen Bausteine können wir wiederverwenden, um eine neue Plastik zu produzieren. Das sind Wege, die nicht wir machen, sondern das sind Wege, die eher die Industrie dann muss vorwärts machen.
Also vereinfacht gesagt, in Zukunft eine Art Kompost für Plastik, oder? Man geht in die Plastikabfälle rein, dazu die Enzyme, die man von diesen Mikroorganismen gefunden hat. Und dann, zack, tut sich eigentlich der Plastik wieder in seine Einzelbestandteile zerlegen, die man dann nutzen kann, zum Recyceln und wieder neue Produkte herstellen. Das wäre eigentlich ein vielversprechendes Szenario für die Zukunft, oder? Herr Novak.
Auf dem und auf ähnlichen Gebieten findet im Moment sehr viel Forschung statt. Normalerweise, das nennt man chemisches Recycling, wenn es jetzt nicht mit Mikroorganismen geht, dass man eben versucht, ja, ein Plastik, eine PET-Flasche, nicht so wie man es jetzt macht, einfach indem man sie schreddert und dann wieder neues PET schmilzt, sondern dass man sie in Einzelteile zurücklegt und dann wieder im Kreislauf führen kann. Mhm. Mit gewissen Plastik geht es schon ein bisschen besser. Andere bietet noch sehr grosse Probleme, dass vielleicht die Lösung wird sein, ganz neue Kunststoffe zu entwickeln, die eben schon bei der Entwicklung mit der Idee entwickelt werden, dass man sie so in einen Kreislauf führen kann. Mhm.
Speziell bei der Forschung von Herrn Frey habe ich gefunden, sie gehen explizit in kalte Regionen, eben zum Teil auch weit in den Norden rauf, zum Organismen finden, weil die Enzyme auch bei niedrigeren Temperaturen funktionieren. Sprich, man bräuchte dann am Schluss in so einer Recyclinganlage weniger Energie und kann viel energieeffizienter arbeiten, als wenn es Enzyme sind, die bei höheren Temperaturen funktionieren, wo man wieder viel Energieaufwand hat. Man könnte jetzt eigentlich auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man könnte ja auch den Plastik, der in der Umwelt schon rumliegt, vielleicht mit Hilfe von so Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilze abbauen. Das ist aber nicht so eine gute Idee, sagt Beat Frey.
Ich glaube, die Lösung ist wenig in der Gesellschaft wahrscheinlich akzeptiert, weil sobald man Organismen effiziente Organismen, die Plastik abbauen, wenn man die wieder zurück in die Umwelt bringt, ich glaube, das ist meiner Meinung nach nicht so gesellschaftlich akzeptiert, weil die können, wir wissen die Nebenwirkungen nicht alles, die können wieder andere Organismen befallen und so weiter. Da kommen wir in ganze Probleme rein, von Nebenwirkungen, die wir nicht kennen. Und ich glaube, das würden wir eher vermeiden und würden eher in geschlossene Systeme gehen, in Bioreaktoren oder so.
Also so ein Plastikrecycling, das kann ein Teil sein von einer Lösung. Es ist ein komplexes Problem, wo komplexe Lösungen braucht. Oder sehen Sie so einen Ansatz, der gerade alle unsere Plastikprobleme würden lösen?
Ich glaube, das ist das grosse Problem, das wir mit dem Plastik haben. Einerseits ist es ein extrem wichtiges Material und unsere Gesellschaft könnte ohne Plastik nicht funktionieren. Andererseits aber ja, müssen wir sagen, dass der enorme Gebrauch von Plastik führt auch zu einem Problem. Und irgendwie muss dort die Forschung auf der einen Seite einen Weg finden, auf der anderen Seite aber auch die Gesellschaft. Lange so wie bei uns in der Schweiz das Abfallsystem eigentlich relativ gut funktioniert, dass relativ wenig in die Umwelt gelangt. Wenn man überall den Standard hätte wie bei uns mit Abwasserreinigung und Abfallverwertung, hätten wir schon sehr viel weniger Probleme.
Sie haben die Gesellschaft angesprochen, Sie haben die Forschung angesprochen, die Industrie ist sicher auch ein wichtiger Faktor. Was passiert da im Moment in der Industrie, dass es weniger Plastik überhaupt braucht, aber auch weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangt? Ich rede nochmal von der Pneu oder vom Abrieb beim Autofahren. Da muss doch die Automobilindustrie etwas dagegen machen.
Bis vor kurzem war das gar kein Thema gewesen. Da ist bei den Pneu ist darum gegangen, der Bremsweg und bei Nässes Verhalten eigentlich die Sicherheit. Mhm. Jetzt haben die Firmen gemerkt, ja, da ist noch ein zusätzlicher Punkt, den sie auch optimieren müssen. Und man weiss schon, es gibt Pneu, die haben sehr viel weniger Abrieb, obwohl sie genau gleich gut sind in der Sicherheit wie andere. Aber bis jetzt war das kein Thema gewesen. Jetzt, wo das ein Thema wird, wird es den Firmen geben, die spezifisch auf das hinweisen. Und dann so, dass sich auch bei den Pneu, dass sich verschieben wird in Richtung von Entwicklung von Pneu, die jetzt nicht so viel Abrieb produziert. Mhm. Ohne Abrieb geht es nicht, dann funktioniert ein Pneu nicht.
Das ist so. Wenn wir auf unsere Ausgangsfrage kommen, oder wie gross ist das Mikroplastikproblem, dann hängt das immer auch zusammen mit dem grundsätzlichen Plastikproblem. An welchen Stellschrauben müsste man etwas verändern, damit es weniger Mikroplastik gibt? Wo fängt quasi das Ganze an?
Weil ja Plastik zum grossen Teil die Verursacher von Mikroplastik ist, also der Plastik, der als Abfall in der Umwelt gelangt, wenn immer man verhindert, dass Plastik in die Umwelt gelangt, tut man dann automatisch auch verhindern, dass sich der Plastik zu Mikroplastik zerkleinern kann. Das heisst, alles, was dazu führt, das Abfallsystem zu verbessern, zu vermeiden, dass die Leute Abfall in der Umwelt hinterlassen, macht man eigentlich auch etwas gegen die Mikroplastik.
Eigentlich wüsste man es ja, müssten sich einfach wirklich alle daran halten. Das nehmen wir so als Appell, als Schlusswort von Ihnen. Danke, Herr Novak, für Ihre Expertise und Ihren Besuch heute. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über ein Abo in eurer Audio-App, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Zum Beispiel nach der kurzen Sommerpause, dann feiern wir nämlich ein Jubiläum. Es wird die 10. Durchblickstaffel und die starten wir mit einem hochkarätigen Gast. Er hat nämlich lange die wissenschaftliche Forschung bei der NASA geleitet und ist heute Professor für Weltraumwissenschaft und Leiter von ETH Zürich Space. Der Astrophysiker Thomas Zurbuchen nimmt uns mit auf eine Reise ins Universum. Was es dort alles zu entdecken gibt und welchen Beitrag die kleine Schweiz bei diesem grossen Abenteuer leistet, das dann nach der Sommerpause. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.